Drei Optionen, um den Traum vom Eigenheim zu ermöglichen. Der Wunsch nach dem Eigenheim oder Eigentum ist nach wie vor stark ausgeprägt, aber trotzdem sinkt die Wohneigentumsquote. Wie kann der Staat die Wohneigentumsbildung ohne große Förderung unterstützen? Unser Thema in der 1R Lage und hier die Fragen im Einzelnen. Wie hat sich die Wohneigentumsquote in Deutschland entwickelt? Warum sollte sich der Staat für die Wohneigentumsbildung einsetzen? Warum fällt es jungen Familien so schwer, Wohneigentum zu bilden? In einer neuen Studie des IW sind drei Optionen aufgezeigt, wie der Eigenkapitalmangel überwunden werden kann. Welche sind das? Und wird es wirklich eine staatliche Förderung geben? Kann das überhaupt passieren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1R Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1A Lage, das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategie rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilienpodcast, und heute reden wir über den Traum vom Eigentum und das Ganze in der Zukunft. Das heißt, wir reden darüber, wie es sich in der Zukunft optimalerweise gestalten ließe, wenn denn mehr Menschen ins Eigentum kommen wollten und sollten und könnten, und dafür haben wir ihn hier, unseren fleißigen und überaus beliebten und natürlich auch komplett innovativen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Genau, also es ist, ich glaube, wir haben mit diesem Thema sogar angefangen. Die allererste Folge drehte sich um das Thema Eigentum und Eigenheim, Wohneigentum, Eigenheim. Wir heben das jetzt hier nochmal aufs Trapez, weil das natürlich etwas ist, das viele Leute umtreibt. Muss ich eigentlich mieten und warum ist das eigentlich so schwer zu kaufen und ich würde so gern kaufen und was macht das eigentlich emotional? Es ist auch ein bisschen ein emotionales Thema, nicht nur ein ökonomisches, vielleicht sogar mehr ein emotionales als ein ökonomisches. Aber das eine hängt mit dem anderen zusammen, deswegen lass uns mal draufschauen, mal wieder und erneut auf das Thema. Wie hat sich die Wohneigentumsquote in Deutschland denn entwickelt?
Naja, sie ist gesunken. Also nach den Daten des Zensus müssen wir einfach feststellen, zwischen 2011 und 2022 ist die Quote von 45% auf 44% gesunken. In manchen westdeutschen Bundesländern ist sie sogar noch ein bisschen stärker gesunken. Ich habe jetzt die Zahlen von Nordrhein-Westfalen beispielsweise im Kopf. Da ist es minus 1,6% auf nur noch 40,4%. Hamburg, Berlin haben sowieso eine niedrige Wohneigentumsquote von deutlich unter 30%. Also sie ist eigentlich nur in den ostdeutschen Bundesländern gestiegen, aber von ganz niedrigem Niveau kommt. Die ostdeutschen Bundesländer haben ja immer noch eine niedrigere Quote als die westdeutschen. Da gab es leichte Anstiege, aber wie gesagt, insgesamt ist sie eben rückläufig gewesen. Trotz all der Vorteile, die wir in den 2010er Jahren ja hatten mit niedrigen Zinsen und ordentlichem Wirtschaftswachstum, haben wir in der Wohneigentumsbildung einen Rückschritt gemacht.
Okay, das ist natürlich erstmal überraschend. Hast du irgendeine Idee, wie das kommen kann?
Naja, da kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, dass das wesentliche Problem ist ja einfach die hohen Erwerbsnebenkosten, die wir da haben, die hohen Ersparnisse, die ich aufbringen muss. Und das ist einfach das, was, also ich kann die Immobilie gut finanzieren, aber ich kann eben den Zugang zu Wohneigentum nicht finden, weil ich einfach nicht in der Weise Ersparnisse gebildet habe.
Okay, also genau, kommen wir gleich noch zu. Die Fragen habt ihr alle schon im Intro gehört. Gehen wir erstmal weiter zum Thema, warum sollte sich der Staat, weil darum geht's ja sozusagen, wie komme ich trotzdem ins Eigentum oder ins Eigenheim? Und da ist natürlich die Frage als allererstes, warum sollte sich der Staat für die Wohneigentumsbildung überhaupt einsetzen? Also ist das eigentlich ein Staatsthema oder bürden wir da unserem Staat etwas auf, was eigentlich gar nicht sein Thema ist?
Also ich finde, wir können lange darüber diskutieren, soll man eigentlich Wohneigentum fördern? Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema als die Frage, soll man sich dafür grundsätzlich interessieren und soll man die Rahmenbedingungen so schaffen, dass man eben besser ins Wohneigentum kommt. Und das ist auf jeden Fall das, was man unterstützen kann. Also aus meiner Sicht gibt es eine ganze Reihe von Gründen, warum das Thema Wohneigentum eine stärkere Rolle spielen sollte. Ganz aktuell haben wir einfach ein Problem in der Baukonjunktur. Die Baukonjunktur läuft nicht. Wir haben nach wie vor fallende Baugenehmigungen. Und wenn man mal in die langen Zeitreihen schaut, dann sieht man, naja, 50% der Neubauten entfallen auf Selbstnutzer. Und das, was im Moment vor allen Dingen auch stockt, ist der Ein- und Zweifamilienhausbau. Da haben wir kaum Bewegung gehabt. Das geht immer eher weiter runter. Also insofern, wenn ich eben mehr Nachfrage habe, die selbstgenutztes Wohneigentum haben wollen, dann werde ich auch was für den Neubau tun. Und das ist aus meiner Sicht auch nach wie vor eins der größten Fehler, die die Ampelregierung gemacht hat, dass man diesen Bereich eigentlich so weitestgehend ausgeklammert hat und das nicht konjunkturpolitisch genutzt hat. Das ist auf jeden Fall ein Versäumnis. Dazu kommt eben das Thema Altersvorsorge. Wir haben Riesenbedarfe in der Altersvorsorge. Wir werden immer älter. Da brauchen wir entsprechend mehr private Ersparnisse und Immobilien gehören dann in so ein Portfolio einfach dazu. Zumal ich eben die Immobilie im Alter auch immer noch mal beleihen kann oder eben auch verkaufen kann, was mir eben eine große Möglichkeit bietet. Vermögensbildung ist ein ganz wichtiges Thema. Wir sehen einfach in Ländern mit höherer Wohneigentumsquote eine deutlich gleichmäßigere Vermögensverteilung. In Deutschland ist sie eher ungleich. Ja, die Einkommensentwicklung, da haben wir keine großen Ungleichheiten, aber in der Vermögensentwicklung. Und von daher ist das Thema Wohneigentum da eben auch ein ganz wichtiges. Und dann gibt's auch noch das Argument, dass Wohneigentumsbildung natürlich auch für den regionalen Ausgleich wichtig ist. Menschen, die Wohneigentum bilden, gehen eher ein bisschen raus aus der Stadt, eher ins Umland, weil sie eben auch einen Bedarf haben an größerem Platz. Und auch das sorgt natürlich für eine gewisse Entlastung im Mietwohnungsmarkt. Und das sehen wir ja gerade in den letzten 3 Jahren. Die Leute sind eben nicht rausgezogen, sind nicht ins Wohneigentum gezogen. Und umso größer ist eben der Druck, den wir im Mietwohnungsmarkt haben. So, und dann gibt's noch vielleicht kleinere Argumente, Quartiersentwicklung. Ja, also wenn ich eine gute Mischung habe zwischen Eigentümern und Mietern, ist das in der Regel für die Stabilität eines solchen Viertels besser, weil eben die Selbstnutzer doch ein anderes Commitment vielleicht noch haben. Und das Thema Teilhabe finde ich aber eben auch sehr wichtig. Wir haben den Kapitalismus, ja, wir haben die Marktwirtschaft und dazu gehört es eben auch, dass möglichst viele Menschen eben auch teilhaben am Kapital und eben auch ein Stück vom Kuchen quasi haben. Und von daher stärkt eben Wohneigentum auch das Vertrauen in die Marktwirtschaft. Sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Sehen wir auch in manchen anderen Ländern, dass das eben dann weniger ausgeprägt ist oder ganz konkret auch in Ostdeutschland, ja, wo eben die Wohneigentumsquote so gering ist und wo das Vertrauen dadurch in die Marktwirtschaft unter anderem auch geringer ist.
Ja, ich kommentiere das mal jetzt nicht. Noch haben wir sowas wie eine Marktwirtschaft auch im Wohnungssektor, aber da sind natürlich die Vorschriften und Einschränkungen schon mannigfaltig ausgeprägt und treiben so ihr die ein oder andere Blüte, aber ist heute nicht unser Thema. Wir haben es gerade schon anklingen lassen in der ersten Frage, aber das ist natürlich trotzdem interessant. Warum fällt es jungen Familien so schwer, Wohneigentum zu bilden? Du hast schon gesagt, eine Sparquote ist eins der wesentlichen Themen, wobei natürlich eine junge Familie jetzt noch nicht wahnsinnig viel gespart haben kann. Also ein bisschen zwar, aber Also sag mal, was ist so das Haupthindernis?
Nee, man kann das ja einfach mal ein bisschen durchrechnen. Also nach den Statistiken, nach den Vermögensstatistiken ist es so, dass Haushalte, wo der Haushaltsvorstand zwischen 16 und 34 ist, also typischerweise auch oft junge Familien, die haben im Durchschnitt ein Vermögen, Finanzvermögen von 10.800 Euro. Finanzvermögen heißt, das sind Aktien, das sind aber auch einfach Sparbücher, das ist Tagesgeld, das sind Anleihen, alles, was ich so quasi kurzfristig liquidieren kann. 10.800 Euro. Wenn du jetzt auf die Gruppe der 35- bis 44-Jährigen schaust, dann sind das 22.300 Euro. So, und wenn du jetzt mal alleine nimmst, Nordrhein-Westfalen jetzt als ein Beispiel, für 300.000 Euro bekommst du je nach Region vielleicht ein altes Einfamilienhaus, oftmals aber eher vielleicht eine Eigentumswohnung. In Köln, Düsseldorf und Bonn wird es schon schwierig, da überhaupt was Vernünftiges zu bekommen. Aber nimm mal diese 300.000 Euro. Du musst 6,5% Grunderwerbsteuer bezahlen. Du musst 1,5% etwa für Notar und Grundbuch bezahlen. Das sind 8%. Das heißt, bei den 300.000 Euro und 8%, da bist du schon ja bei deutlich über 24.000 Euro. Oder 24.000 Euro, genau. Und das ist natürlich einfach schon eine ganze Menge Geld und mehr, als ich durchschnittlich habe. So, und wenn ich dann eben noch überlege, naja, ich brauche ja auch Ersparnisse, um vielleicht überhaupt umzuziehen. Ja, ein paar neue Möbel, eine Küche wäre auch ganz nett. Und die Bank möchte ja vor allen Dingen auch noch Eigenkapital. 10%, 20% manchmal, dann komme ich mit meinem durchschnittlichen Finanzvermögen von 22.300 Euro nicht besonders weit. Ja, und insofern können wir uns jetzt klar machen, wenn das der Durchschnitt ist, es gibt ganz wenig Familien, junge Familien, die sich das leisten können, ins Eigentum zu gehen. Und dieses Thema ist ja einfach immer größer geworden, weil umso stärker die Kaufpreise steigen, umso mehr muss ich ja gespart haben. Und wie soll ich das so schnell gespart haben? Die Preise steigen ja teilweise oder sind oft ja schneller gestiegen als das, was ich eben sparen kann. Also hink ich da immer hinterher. Und ich glaube, das ist einfach das Kernproblem. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die so viel Finanzvermögen haben. Wenn du das Glück hast, dass du Eltern hast oder Großeltern hast, die vielleicht eine Schenkung machen oder irgendwie dir helfen, die eigene Immobilie beleihen, dann klappt es vielleicht noch. Aber für diejenigen, die das aus eigener Kraft schaffen wollen, ist es eigentlich kaum möglich. Ja, und ich meine, dann kommt oft das Beispiel Bayern, ja, da ist die Grunderwerbsteuer nur bei 3,5%, da ist es geringer, ja, aber die Preise sind natürlich nochmal höher, also auch da kommst du nicht so wirklich weit. Und ich glaube, das ist das Kernproblem, das wir einfach haben, und von daher muss man da einfach rangehen.
Okay, und nun kommt es aber zu dem, was wir eigentlich immer schon am Anfang haben, nämlich eine Studie, die du uns mitgebracht hast, aber jetzt kommt sie nun endlich. Ihr habt nämlich in einer Studie drei Optionen aufgezeigt, wie der Eigenkapitalmangel überwunden werden kann. Das klingt ja zunächst einmal total gut, ist wie eine Blutkonserve für jemand, der, ne, naja, vielleicht nicht ganz so blutrünstig hier werden. Also total spannend. Erzähl mal, was sind die drei Möglichkeiten?
Also vielleicht vorweg, ne? Das, was natürlich am besten wäre, wenn wir die Transaktionskosten einfach mal senken. Ja? Also die Grunderwerbsteuer runter. Wir können auch mal über Notarkosten reden. Ja, wir haben in vielen Ländern auch eine Liberalisierung des Notarwesens. In den Niederlanden kriegst du den Notarvertrag für flat 1.000 Euro. Ja, auch so geht's. Darüber können wir reden. Wir können auch sicherlich über Makler reden. Ja, das Bestellerprinzip, kriegen wir wieder nette Zuschriften, ist auch ein Thema. Aber wir müssen einfach, also, aber gerade das Thema Grunderwerbsteuer, ne, das brennt natürlich. Aber wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen, die Kassen sind leer. Und wenn wir uns einfach klar machen, die letzte Bundesregierung und die vorletzte Bundesregierung, die wollten beide schon die Grunderwerbsteuer reformieren und endlich mal die Grunderwerbsteuer für den Ersterwerb oder für den Selbstnutzer oder für die Familie reduzieren. Und das ist nie passiert. So, und ich habe nicht die richtige Fantasie, dass das gerade in dieser Finanzsituation gelingt, die Grunderwerbsteuer zu senken. So, und deswegen denke ich, muss man sich Alternativen überlegen. Wie kann es denn trotzdem gehen? Und was wir in dieser Studie gemacht haben, wir haben uns einfach mal Beispiele angeschaut aus anderen Ländern. Was könnte man denn eigentlich tun? Und eine Idee ist zum Beispiel eine Bürgschaft. Ja, also in Luxemburg gibt es eine Bürgschaft vom Staat. Dadurch kann man eben relativ günstiges Darlehen mit relativ hohem Beleihungsauslauf bekommen, weil der Staat eben für 40% des Kaufpreises bürgt. Man muss dafür allerdings dann nachweisen, dass man eine gewisse Zeit lang ein Ersparnis gehalten hat, ja, damit man einfach eine gewisse Commitment sieht. Das ist ein Problem. Ein anderes Problem bei der Bürgschaft ist natürlich, du kannst wenig auch differenzieren zwischen den Leuten. Ja, also du gibst eine Bürgschaft und dann ist das eben für alle so und ist vielleicht nicht das Instrument, was so wirklich gut eingeübt ist oder womit wir so gut umgehen können. Ich finde tatsächlich für uns, für Deutschland wäre eine Hypothekenversicherung deutlich sinnvoller und besser. Hypothekenversicherungen, die gibt's beispielsweise in den Niederlanden. Da ist es so, du zahlst 0,6% des Kredites als Prämie für diese, ja, letztlich staatliche Versicherung. Diese Versicherung tritt ein immer dann, wenn du nicht zahlen kannst, für bis zu 2 Jahre. wegen Arbeitslosigkeit, wegen Tod des Partners, wegen Scheidung oder wegen Berufsunfähigkeit. Ja, und das gibt natürlich dem Haushalt eine große Sicherheit. Es gibt aber auch der Bank eine große Sicherheit, die deswegen eben auch mehr Kredite vergeben kann. Funktioniert in den Niederlanden sehr gut. Man hat das im Rahmen der Finanzkrise natürlich ein bisschen angepasst. In der Finanzkrise war es so, dass man feststellen musste, es gab einfach zu hohe Verschuldung, ja, und das hat einfach auch Probleme hervorgerufen. Mittlerweile ist es so, dass man es ein bisschen reduziert hat. Man prüft vor allen Dingen vorab eben auch das Verhältnis zwischen Kaufpreis und Einkommen. Das darf nicht zu hoch sein und man fördert auch nur oder man unterstützt auch nur Kaufvorhaben bis zu einem bestimmten Preis. Ich glaube, das sind aktuell so um die 450.000 Euro. Also das ist alles in Ordnung und das wäre aber etwas, was gut, ja, gerade in Deutschland, wo wir sowieso so viele Versicherungen haben, was uns da gut zu Gesicht stehen würde. Man muss allerdings sehen, das muss man auch erstmal aufbauen. Das wird ein bisschen dauern, bis man sowas etabliert hat und bis es auch so eine große Akzeptanz gibt. So, aber eine dritte Option, die wir relativ schnell umsetzen könnten, sind tatsächlich Nachrangdarlehen. Und Nachrangdarlehen, das haben wir in dieser Studie uns genauer angeschaut, gibt's eben auch schon in einzelnen Bundesländern, vor allen Dingen in Schleswig-Holstein. Die haben ein Nachrangdarlehensprogramm, da kriegst du unabhängig von deinem Einkommen 150.000 Euro, bis zu 150.000 Euro im Nachrang. Du musst 7,5% Eigenkapital dafür nachweisen, das können aber auch Eigenleistungen sein. Und das kannst du dann verwenden. Und es ist spannend, wenn man die Zahlen mal anschaut. In Schleswig-Holstein, das läuft noch nicht so lange, 16.000 Haushalte haben davon bisher profitiert. Du weißt, Schleswig-Holstein ist jetzt nicht das größte Bundesland. Also das wären bundesweit gesehen deutlich mehr. Das Kreditvolumen beträgt durchschnittlich 96.000 Euro. 45% der Haushalte sind 1 bis 2 Personen. Ja, das heißt, bis jetzt, gerade die CDU ging immer darauf, vor allen Dingen die Familien zu fördern. Hier sieht man, das Interesse auch kleinerer Haushalte ist sehr groß. Und es ist natürlich das Typische eigentlich, du willst erstmal die Immobilie kaufen und machst dann die Familiengründung. Und was man eben auch sieht, 15% der Haushalte haben netto unter 3.000 Euro und 50% der Haushalte liegen zwischen 3.500 und 5.000. Ja, also das ist tatsächlich ein interessantes Instrument, was man eigentlich relativ leicht einsetzen könnte. Und was spannend ist, es ist für den Staat auch mit relativ geringem Risiko verbunden. Die Ausfallquote in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 0,1%. Also das ist eigentlich fast gar nichts. Bundesweit sind wir bei Wohnimmobilienkrediten bei 0,8%. Also es zeigt auch, da ist eine große Sicherheit. Naja, und das sind jetzt drei Optionen, ja, wo ich sage, Nachrangdarlehen funktioniert am besten. Und eins würde ich aber noch ergänzen, ja, weil das gilt natürlich dafür, vor allen Dingen, um die Bankfinanzierung zu erleichtern, hilft dir noch nicht komplett bei den Erwerbsnebenkosten. Aber auch da könnte man sich natürlich überlegen, die könnte man auch theoretisch vorfinanzieren lassen durch die Landesbanken. Also stell dir vor, du kaufst in NRW. Dann sagt die NRW-Bank, ich gebe dir ein Darlehen über die Grunderwerbsteuer, das kannst du über 10 Jahre, 15 Jahre zurückbezahlen. Vielleicht könnte die Landesregierung dann auch nochmal sagen, wie beim BAföG, wenn du schnell zurückzahlst oder wenn du kontinuierlich zurückzahlst oder ein geringes Einkommen hast, kriegst du nochmal einen Zuschuss. Auch das wäre möglich. Also das sind alles Möglichkeiten, die letztlich die Politik wenig kosten, aber doch eine ganze Menge bringen können bei der Wohneigentumsbildung.
Das hört sich erstmal, also dieses Nachrangdarlehen ist ja auch eine Idee, die wir schon seit einiger Zeit immer mal wieder promotet haben. Gut, dass sie jetzt auch mal wissenschaftlich aufbereitet ist. Nun ist natürlich die Frage, Wayne. Also Wayne interessiert's und hört jemand zu, der es ändern kann. Und daraus ist natürlich die Frage, wird es eine staatliche Förderung tatsächlich auch geben, sozusagen immanent? Wenn irgendjemand hier zuhört, der was zu tun hat mit der Koalitionsbildung der neuen Parteien, dann wäre es natürlich schön, wenn der inspiriert aus diesem Podcast läuft und sagt, hey, da gibt es sogar ein Paper, das können wir uns mal anschauen und da gibt es irgendwie eine wissenschaftliche Fundierung. Man kann vielleicht auch aus Schleswig-Holstein lernen, aber findet das jetzt irgendwie Eingang? Wird es eine staatliche Förderung geben, Michael? Sag mal.
Also wie gesagt, es muss ja gar keine staatliche Förderung sein. Gut, ein bisschen Geld musst du aufwenden, auch wenn du so ein Nachrangdarlehenprogramm auflegst oder eben die Vorfinanzierung dieser Grunderwerbsteuerzahlung. Aber es ist eigentlich ein kleinerer Betrag. Ne? So, und wird es das geben? Ich glaube, wenn man jetzt das CDU-Programm mal wirklich intensiv durchliest, dann spielt das Thema Wohneigentum eine ganz große Rolle. Ich weiß gar nicht, warum die das im Wahlkampf vergessen haben. Das ist irgendwie untergegangen. Also ich hätte ja auch irgendwie Merz mal mitgegeben, spricht er auch mal über Wohneigentum und über die Chancen und das, was sich Familien machen möchte. Hat er irgendwie vergessen, aber so ganz rum kommen die um das Thema eigentlich nicht. Und ich glaube schon, dass es da Bemühungen gibt und die werden sich auch anschauen und sagen, naja, mit der Grunderwerbsteuer und den Ländern da jetzt irgendwie eine Kompensation zahlen, das wird nicht so ganz einfach gehen. Ne? Also muss man sich da irgendwas überlegen. Und von daher sehe ich die Chancen für so einen Ansatz eigentlich relativ gut. Ich hoffe, dass es zumindest irgendwie aufgenommen wird. Und es wäre dann eben ein Einstieg in eine ernsthafte Wohneigentumspolitik. Ja. Aber das finde ich eben auch wichtig, auch wenn wir aktuell nicht in der Lage sind, vielleicht an die Grunderwerbsteuer ranzugehen oder die anderen Transaktionskosten, das Thema sollte nicht vergessen werden. Ja. Also die Chancen sollten da schon geschaffen werden. Aber es wäre auf jeden Fall ein kurzfristig zu ermöglichender Ansatz, um eben die Wohneigentumsbildung doch irgendwie zu unterstützen und damit natürlich auch in der aktuellen Situation auch die Baukonjunktur etwas zu unterstützen.
Okay, also bist du gar nicht so pessimistisch, entnehme ich dem.
Ich bin nie so pessimistisch. Der Pessimist bist immer du.
Nee, das kann man so nicht sagen. Du sitzt manchmal in deinem rosaroten Elfenbeinturm, während ich hier unten in der Realität dir hochrufe. Hey, hey, schön eure Ideen. Aber da gibt's noch die Realität. Schau
also rosa trägst heute du, ne?
Ja, das stimmt.
Nur mal für die Hörer.
Ja, genau. Und an der Stelle im Übrigen für den Fall, dass der ein oder andere noch nicht mitgeschnitten hat. Wir sind jetzt auch auf YouTube und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns da mal kommentiert, reinschaut, uns vielleicht sogar auch ein Abo dalasst. Es wird uns wahnsinnig helfen. Ich weiß, es hört sich schon an wie so ein YouTuber, aber es wird uns trotzdem helfen, genau, um noch weitere Menschen zu erreichen. Na gut, ich danke dir, Michael, der Optimist. Ich danke dir für dein Interesse da draußen und für den Fall, dass du noch eine Frage hast. Unten in den Shownotes findest du die E-Mail-Adresse für weitere Kontaktaufnahmen, Fragen, alles, was dich sonst bewegt. Insofern alles Liebe und Gute und für den Fall, dass ihr mögt, hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, tschüss.
Tschüss zusammen.
Ich hoffe, das Thema hat dich interessiert und wenn du weitere Fragen hast, dann tritt doch bitte gerne mit uns in Kontakt. Wir sind im Übrigen auch auf YouTube zu finden und auch dort freuen wir uns über dein Abo oder eine Kommentierung unter der jeweiligen Folge. Lass uns in den Austausch kommen. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.